Der an das Prager Tagblatt anschließende Abschnitt führt den Titel »Redaktionelle Nachbemerkungen« und enthält Geschichten aus dem Milieu anderer Tageszeitungen, zum Beispiel aus der einstigen Kronenzeitung, die sich von der journalistischen Geltung und vor allem von der Massenauflage ihrer heutigen Nachfolgerin nichts träumen ließ. Die ursprüngliche, um die Jahrhundertwende gegründete und während des Zweiten Weltkriegs eingestellte Kronenzeitung galt allgemein und mit Recht als ein sogenanntes Hausmeisterblattl. Wollte auch gar nichts anderes sein, wusste sich in restlosem Einklang mit den Bedürfnissen und dem Niveau einer kleinstbürgerlichen Leserschaft und war in ihrer Art ein unerreichbares Unikum. Als andere Zeitungen schon längst mit Fotoreportagen arbeiteten, blieb die Kronenzeitung noch immer dabei, das jeweils aufregendste Tagesereignis durch ihren Zeichner illustrieren zu lassen, dessen Produkt in sogenannter Strichätzung auf der Titelseite erschien. Dort prangte in gleicher Ausführung von Zeit zu Zeit auch das Porträt des glücklichen Gewinners, der in einem der regelmäßig veranstalteten Preisausschreiben durch das Los ermittelt worden war, ein Kleinrentner, ein pensionierter Schrebergärtner, eine Trafikantenswitwe oder ein Angehöriger eben jenes Hausbesorgerstandes, dem die Kronenzeitung ihren abwertenden Spitznamen verdankte. Die Haltung des Blattes war selbstverständlich konservativ und alle Versuche, etwa die altmodische Lokalberichterstattung zu modernisieren, scheiterten an der Existenz eines uralten Lokalredakteurs mit dem seltsamen Namen Mehlwurm, der seit Jahrzehnten die Sparte Unglücksfälle und Verbrechen betreute, und zwar dergestalt, dass er die einlaufenden Meldungen, sie wurden von einer eigenen Agentur, der Polizeikorrespondent Herzog, an die gesamte Tagespresse geliefert, abwechselnd mit dem Satzvermerk «Non pareil» oder «Petit» versah und sie im Übrigen so, wie sie kamen, in die Setzerei schickte. Als ein neu engagierter Lokalchef in einer ersten radikalen Aufwallung Mehlwurm entlassen wollte, wurde er höheren Ort sofort gebremst. Daran sei nicht zu denken, der Alte säße nun schon so lang auf seinem Platz, dass er als unkündbar gelte. Aber vielleicht wäre er einem sanften Zuspruch, ein paar sachlichen Ratschlägen zugänglich, und das möge der Neuerungssüchtige immerhin versuchen. Er tat es. »Herr Mehlwurm«, sagte er, »ich weiß, dass Sie zu den ältesten Mitgliedern der Redaktion gehören und auf ein reiches Leben zurückblicken. Eben darum sollten Sie sich nicht damit begnügen, die Polizeimeldungen, die in Ihr Ressort fallen, einfach in Satz zu geben. Das kann jeder. Sie aber, Herr Mehlwurm, müssten aus eigenem etwas hinzufügen, eine menschliche Färbung, ein persönliches Urteil. Manchmal genügen ja schon wenige Worte, um eine trockene Nachricht lebendiger zu machen. Sie verstehen mich, Herr Mehlwurm.« Mehlwurm verstand und nahm sich's zu Herzen. Das wurde schon am nächsten Tag aus der Bearbeitung zweier Lokalmeldungen ersichtlich. Die erste berichtete, dass die 48-jährige Köchin Marie Steskal mit ihrem Lebensgefährten, dem 42-jährigen stellungslosen Maurerpolier Franz Kemmeter, in eine Auseinandersetzung geraten war und von ihm durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde. Soweit die Korrespondenz Herzog. Mehlwurm, menschlich bearbeitete Fassung, lautete: durch mehrere Messerstiche leider verletzt wurde. Die zweite Meldung, handelnd von einem Gastwirt, der in volltrunkenem Zustand seine körperbehinderte Ehegattin verprügelt und in die kalte Winternacht hinausgetrieben hatte, bereicherte Mehlwurm durch das persönliche Urteil: für wahr ein roher Geselle. Ich muss mich fragen, ob mein Freund Milan Dubrovic, dem dieses Buch gewidmet ist und der heute eine angesehene Wiener Wochenzeitung herausgibt, noch in das Kapitel vom Journalismus gehört oder schon in das nächste, das sich mit dem Kaffeehaus beschäftigen wird. Redaktion und Kaffeehaus sind verwandte, ja einander überschneidende Phänomene, indem einerseits jede bessere Redaktion etwas von einem Kaffeehaus an sich hat und andererseits jeder bessere Journalist weit öfter im Kaffeehaus anzutreffen ist als in seiner Redaktion. Ich habe Milan Dubrovic kaum jemals in einer der Redaktionen besucht, in denen er tätig war. Hingegen saß ich regelmäßig und in manchen Zeitphasen sogar täglich mit ihm im Café Herrnhof beisammen, wo gegen Ende der 20er Jahre unsere bis heute intakte Freundschaft begonnen hat. Damals, pendelnd zwischen Wien und Prag, begann ich auch mit der Arbeit an meinem Schüler Gerber, musste mich jedoch ebenso wie Dubrovic durch Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften um laufende Einkünfte bemühen. Es waren die typischen unverlangten Manuskripte, die wir da auf gut Glück und mit wechselndem Erfolg verschickten. Die meinigen bekundeten in Form von Kurzgeschichten oder Glossen durchaus literarische Ambition. Dubrovic neigte mehr zur aktuellen Reportage oder zur Schilderung merkwürdiger Begebnisse aus der Geschichte Wiens, denen er manchmal aufgrund eigener Findigkeit, manchmal aufgrund sachkundiger Hinweise nachging. Einen solchen Tipp bekam er einmal von Richard Wiener, der zu den besseren Repräsentanten des damals noch in Blüte stehenden Wiener Feuilletonismus gehörte, mitunter als Polga des kleinen Mannes bezeichnet wurde und seiner Arriviertheit durch stelzbeiniges Gehaben nebst ebensolcher Ausdrucksweise Rechnung trug. »Hören Sie, Dubrovic«, begann er bedeutsamen Ton sein Tischgespräch im Café Herrnhof, »wenn Sie einmal Muße haben, aber wirklich nur dann, ich kann für nichts garantieren und möchte Ihre Arbeitszeit nicht durch eine möglicherweise ergebnislose Extratour belasten. Wie gesagt, wenn Sie einmal Muße haben, dann suchen Sie in Baden bei Wien den Nachtportier des Hotels zum Goldenen Anker auf. Er ist der Schwager des Fiakerkutschers Bratfisch, der den Kronprinzen Rudolf nach Meierling gefahren hat. Vielleicht kann er Ihnen etwas Interessantes erzählen.« Dubrovic, als lernbegieriger Anfänger, stets darauf bedacht, sich von den Ratschlägen Altvorderer kein Wort entgehen zu lassen und außerdem nicht just von wieselflinkem Denk- und Schaltvermögen, war hingebungsvoll an Wieners Lippen gehangen und hielt jetzt noch sekundenlang einen angestrengten Blick auf ihn geheftet. Dann fragte er ein wenig ungläubig, »Wenn ich was hab?« Die Zeitungswünsche ihrer Stammgäste waren den Kellnern des Café Herrnhof selbstverständlich bekannt und wurden automatisch befriedigt, so dass es sich erübrigte, eine bestimmte Zeitung eigens anzufordern. Wenn sie nach 2 Minuten noch nicht da lag, war sie gerade in der Hand und würde binnen kurzem nachkommen. Es löste daher Überraschung aus, dass Dubrovic eines Tags nach dem Hamburger Fremdenblatt rief, das zwar als eine der damals führenden Auslandszeitungen auch im Café Herrnhof auflag, aber von niemandem, den wir kannten, gelesen wurde. Wir wussten nicht einmal, wie es aussah. Was der Kellner Albert herbeibrachte und dem wartenden Dubrovic übergab, war eine Zeitung von ungewöhnlich großem Format, größer noch als die Londoner und die New Yorker Times. Dubrovic begann jedoch nicht etwa zu lesen, sondern hielt das Riesending zur allgemeinen Besichtigung hoch. »Also bitte«, sagte er, »und die schicken mir etwas wegen Raummangel zurück.« Vom Kaffeehaus, dem zum Journalismus in so intensiver Wechselbeziehung stehenden Phänomen, war schon so oft und ausgiebig die Rede, dass es sich fast erübrigt, ihm ein eigenes Kapitel zu widmen. Im Grunde ist ja dieses ganze Buch ein Buch vom Kaffeehaus. Kaum eine der auftretenden Personen wäre ohne das Kaffeehaus denkbar, kaum eine der von ihnen handelnden Geschichten auch, wenn sie anderswo spielen, wäre ohne das Kaffeehaus entstanden. Kaum eine der hier verzeichneten Aussprüche wäre getan worden, wenn es das Kaffeehaus nicht gegeben hätte. Für die auftretenden Personen war es der Nährboden, aus dem sie ihre geheimen Lebenssäfte sogen. Selbst die erhabene Gestalt der Tante Jolesch, die niemals in einem Kaffeehaus gesichtet wurde, hat etwas von ihm abbekommen. Man könnte freilich auch sagen, dass das Kaffeehaus etwas von der Tante Jolesch abbekommen hat, dass sie das fehlende Glied zwischen talmudischer Ghetto-Tradition und emanzipierter Kaffeehauskultur war, sozusagen die Stammmutter all derer, die im Kaffeehaus den Katalysator und Brennpunkt ihres Daseins gefunden hatten, ob sie es wussten oder nicht, ob sie es wollten oder nicht. Manche, und nicht die schlechtesten, wollten es nicht. Zu den beinahe untrüglichen Merkmalen eines Stammgastes gehörte die Behauptung, keiner zu sein, was mit gleicher Beharrlichkeit sonst nur Betrunkene von sich behaupten. Ernst Pollack etwa, eine der Säulen des Café Herrnhof, aus Prag gebürtig, in erster Ehe mit Franz Kafkas Milena verheiratet, Literaturkenner von hohen Graden und weithin als kritische Instanz anerkannt, versäumte es nie, sein allnachmittägliches Erscheinen am Stammtisch mit der Mitteilung einzuleiten, dass er nur ausnahmsweise gekommen sei und gleich wieder gehen müsse, weil er seine Zeit nicht mit unnützem Herumsitzen und Herumreden vergeuden wolle. Er blieb dann meistens bis zur Sperrstunde, und deren Ankündigung durch den Oberkellner Albert entlockte ihm regelmäßig ein entsetztes »Was schon?« Berichten seiner Haushälterin zufolge erwachte er für gewöhnlich mit dem Seufzer »Großer Gott, schon wieder ein Tag vorbei!« Das verweist auf einen verwandten Ausspruch Friedrich Karintis, des einzigen ungarischen Schriftstellers, der als würdiger Zeit- und Artgenosse Franz Molnars anzusehen ist. »Was kann schon aus einem Tag werden, der damit beginnt, dass man aufstehen muss?« Polak blieb seinen Freunden Hermann Broch, Franz Werfel, Willi Haas und anderen auch in der Emigration ein wertvoller Berater. Er starb während des Kriegs in London. Es war ihm nicht mehr vergönnt, noch einmal ausnahmsweise im Café Herrenhof zu erscheinen. Dass auch Dr. Justinian Frisch nicht als Stammgast zu gelten wünschte, wurde mir aus eigener Erfahrung und zum eigenen Leidwesen inne, als der Verlag S. Fischer, damals noch in Stockholm, 1947 das Erscheinen meines in New York entstandenen Romans »Hier bin ich, mein Vater« vorbereitete. Der erste Brief, den ich nach Ablieferung des Manuskripts aus Stockholm bekam, trug die Unterschrift »Für die Herstellung Dr. Frisch«. Und da ich keinerlei Anhaltspunkte dafür besaß, dass es sich um den mir bekannten Justinian handelte, ich hatte seit der Annexion Österreichs nichts mehr von seinem Schicksal gehört, setzte ich an den Schluss meines Antwortschreibens, das sich mit der Kapitelgliederung, dem Umbruch und anderen vorrangigen Herstellungsfragen beschäftigte, die behutsame Anfrage, ob der Adressat vielleicht mit dem einstigen Stammgast des Café Herrenhof identisch sei. Das hätte ich nicht tun sollen. In seinem nächsten Brief verwahrte sich Dr. Justinian Frisch 4 Seiten lang gegen die Zumutung, als Stammgast bezeichnet oder gar definiert zu werden, und begründete seinen Protest so eingehend, dass ich nicht umhin konnte, meine Position auf ebenso vielen Seiten zu verteidigen. Einige seiner Einwände akzeptierte ich, insgesamt jedoch gab ich ihm die mittlerweile eingetretenen politischen und zeitgeschichtlichen Entwicklungen zu bedenken, die den Begriff Stammgast in einem anderen, minder fragwürdigen Licht erscheinen ließen. Frisch replizierte, dass diese Fragwürdigkeit durch keine historische Patina überlagert werden dürfe und dass ich mich damit eines üblen dialektischen Tricks schuldig gemacht hätte. Solches konnte nun wieder ich nicht auf mir sitzen lassen, die Diskussion weitete sich ins Weltanschauliche aus und mein Roman »Hier bin ich, mein Vater« erschien mit 1-jähriger Verspätung. Dr. Justinian Frisch hat mir im Verlauf unserer weiteren Korrespondenz manche wertvolle Hilfe geleistet, er war mir also nicht böse, er wollte nur kein Stammgast sein. Anders als mit Justinian Frisch, der kein Stammgast sein wollte, verhielt es sich mit Gustav Grüner, der in mindestens 3 Kaffeehäusern die Position eines Stammgastes beanspruchte, im Herrenhof, im nahegelegenen Zentral und in dem noch näher zu erläuternden Parsifal. Von Gustav Grüner stammt der fundamentale Satz: Ein anständiger Gast stellt beim Verlassen des Kaffeehauses seinen Sessel selbst auf den Tisch, hat also, anders formuliert, das Kaffeehaus als einer der letzten zu verlassen. In dieser Form wurde Grüners Postulat Nacht für Nacht im Café Herrenhof von ihm selbst erfüllt. Ein 2. höchst aufschlussreicher Ausspruch geht auf seine Stammgasttätigkeit im Café Zentral zurück, dessen Eingang sich an der Ecke Herrengasse-Strauchgasse befand. Außerdem wies die in der Herrengasse verlaufende Seitenfront eine kleine Glastüre auf, die aber nicht als Eingang, sondern in der wärmeren Jahreszeit zu Durchlüftungszwecken benutzt wurde. Darauf stützte sich Grüners Wahrnehmung: Frühling ist, wenn die Tür in die Herrengasse aufgemacht wird. Eine andere Möglichkeit, den Eintritt des Frühlings festzustellen, hatte er nicht. Was schließlich das Café Parsifal betraf, so kannte man es zwar allgemein als Stammlokal der Philharmoniker, mit denen Grüner nichts zu tun hatte, aber es saß dort auch in einer für ihn reservierten Nische an einem meist von Zeitungen übersäten Tisch Karl Kraus, und mit dem hatte Grüner sehr wohl zu tun. Er durfte sogar ohne vorherige Verabredung am Tisch erscheinen und machte dann die ganze nächtliche Kaffeehaustour mit, zu der einige Jahre lang auch ich zugelassen war. Grüner stand bei Karl Kraus aus mehreren Gründen in Gunst, nicht zuletzt als Bruder des im Ersten Weltkrieg gefallenen Lyrikers Franz Grüner, den Kraus sehr geschätzt hatte. An Gustl Grüner schätzte er vor allem dessen unbestechliches Sprach- und Qualitätsgefühl, eine messerscharfe, oft bis zur Bösartigkeit zugeschliffene Intelligenz und jene geistige Unabhängigkeit, die man in der Regel nur bei den sehr Reichen oder den sehr Armen antrifft, bei den sehr Armen allerdings nur dann, wenn sie allen irdischen Erfolgsambitionen entsagt haben und Gustl Grüner, nach einem missglückten Selbstmordversuch halb erblindet, hatte entsagt. All dies trug dazu bei, dass Kraus ihm eine Art Narrenfreiheit gewährte, von der Grüner zumal in Streitgesprächen weidlich Gebrauch machte. Kraus nahm das schmunzelnd hin, wie er ja überhaupt großen menschlichen Charme und eine fast väterliche Toleranz entfalten konnte. Manchmal ließ er die Argumente Grüners auch dann unwidersprochen, wenn er selbst ganz offenkundig die Besseren zur Hand hatte. Der einzige Fall, in dem er tatsächlich keine Antwort wusste, ist mir umso nachhaltiger in Erinnerung geblieben. Die Diskussion entsprang einer vorangegangenen Zeitungslektüre, bei der Karl Kraus wieder einmal auf die österreichische Sprachunsitte gestoßen war, vergessen mit auf oder an zu konstruieren. »Dass die Leute nicht spüren, wie sprachwidrig das ist«, ereiferte er sich. »Vergessen führt doch von etwas weg. Auf bedeutet eine Annäherung zu etwas hin. Wie kann man auf etwas vergessen?« Grüner wackelte missbilligend mit dem Kopf, und seine Stimme hatte wie immer in Fällen der Siegesgewissheit etwas leise Zischendes. »So, und was ist mit auf etwas verzichten?« Das Achselzucken, mit dem sich Karl Kraus begnügen musste, ist ihm, dem Sprachgewaltigen und Sprachempfindlichen, gewiss nicht leicht gefallen. Soll er doch die Wichtigkeit der Sprache so hoch eingeschätzt haben, dass er in freilich jüngeren Jahren die mit ihm befreundete Gattin eines mit ihm durchaus nicht befreundeten Vielschreibers ebenso beharrlich wie erfolglos dazu bewegen wollte, aus dem schlechten Deutsch ihres Gatten einen Scheidungsgrund abzuleiten. Und als er eines Tages in einem Feuilleton des Sprachschluderers einen besonders argen Schnitzer entdeckte, sei er mit der Zeitung in der Hand sogleich zu der standhaften Gattin geeilt, habe ihr die betreffende Stelle unter die Nase gehalten und ausgerufen: »Aber jetzt werden Sie sich doch scheiden lassen!« Zumindest der zweite Teil der Geschichte ist eine Erfindung Gustl Grüners. Jedenfalls wurde sie von ihm in Umlauf gesetzt. Das Café Herrenhof teilte sich in zwei annähernd gleich große Räume, für die eine strikte Zeit- und Sitzordnung bestand. Aus unerfindlichen Gründen galt der hintere Saal, an den sich das Spielzimmer anschloss, als der richtige, ähnlich wie auf den Boulevards und Geschäftsstraßen europäischer Großstädte eine der beiden Straßenseiten aus unerfindlichen Gründen Vorrang genießt. An den Fenstertischen im vorderen Saal saßen die prominenten Stammgäste schon während der frühen Nachmittagsstunden. Aber erst zwischen 5 und 6 Uhr entfaltete sich in den Logen des hinteren Saales das eigentliche literarische Leben, so dass manche seiner Repräsentanten 2 Stammtische im selben Lokal beanspruchten. Es war zulässig, nur am Nachmittag oder nur am Abend zu erscheinen. Hingegen war es selbst für die Angehörigen der Spitzenklasse unzulässig, am Nachmittag hinten zu sitzen oder am Abend vorne. Wenn einer es dennoch einmal tat, dann aus bestimmten Gründen. Entweder wartete er auf einen Außenseiter, mit dem er unter 4 Augen reden wollte, Oder er lag gerade in so heftiger Fehde mit einem anderen Stammgast, dass er nicht einmal dessen Anblick ertrug. In jedem Fall musste der auffällige Platzwechsel etwas zu bedeuten haben, worüber man rätseln konnte. Ich entsinne mich einer makabren Situation aus der letzten Existenzphase des Café Herrnhof, als nur noch der vordere Saal in Betrieb stand. 1960 wurde das ganze Lokal endgültig gesperrt. Bis dahin war es von seinem früheren Oberkellner Albert Kainz, der es nach Kriegsende erworben hatte, aus purer Sentimentalität weitergeführt worden, um den emigrierten Stammgästen, wenn die Sehnsucht sie dann und wann in die alte Heimat trieb, einen zuverlässigen Treffpunkt mit jenen zu sichern, die jetzt wieder in Wien lebten. Es waren ihrer alle zusammen nicht mehr viele. Es waren auch immer nur wenige Tische besetzt. Und eines Nachmittags waren es im Ganzen nur zwei. Am ersten Fenstertisch, rechts vom Eingang, saß der aus Haifa zu Besuch gekommene Leo Perutz, und weit hinten in der linken Ecke mit dem Rücken zu ihm saß der in Wien lebende Otto Seuker. Die beiden hatten sich in den 20er Jahren miteinander verkracht und konnten selbst unter den jetzt gegebenen Umständen, selbst als die einzigen Gäste des Café Herrnhof, nicht zueinander finden. Zwei der letzten Überlebenden von ehedem boten sich in der trostlosen Leere des schemenhaft hingedehnten Raums ein gespenstisches Bild. Von fernher gemahnte es an jene utopischen Filme, deren Handlung nach vollzogenem Weltuntergang einsetzt. Die Wurzel ihrer unerschütterlichen Feindschaft lag in einer Zeit, da der begabte, aber nicht weiter bemerkenswerte Erzähler Otto Seuker sich aufgrund eines kurzlebigen Publikumserfolgs als Rivale des ungleichbedeutenden Leo Perutz gebärdete, von dem sich noch herumsprechen wird, dass er zu den Meistern des fantastischen Romans gehört. Er könnte einem Fehltritt Franz Kafkas mit Agatha Christie entsprossen sein. Nun pflegte Perutz auf Eitelkeitsposen und verstiegene Ambitionen besonders scharf zu reagieren und tat das auch Seuker gegenüber, der kurz zuvor schon von Alfred Polger einen schmerzhaften Seitenhieb abbekommen hatte, als er eines Tages in komplettem Reitkostüm mit Schaftstiefeln, Sporen und Gerte das Café Herrnhof betrat. »Ich habe ja auch kein Pferd«, bemerkte Polger, »aber so kein Pferd wie der Seuker habe ich bestimmt nicht.« Perutz seinerseits machte sich ein einigermaßen kompliziertes Spiel zunutze, das an einem der Herrenhoftische im Schwank war und an dem auch Seuker teilnahm. Es ging davon aus, dass dem Charakterbild eines Menschen gewissermaßen als Ergänzung ein Tier entspräche, in dem sich seine schlechten Eigenschaften verkörperten und das ihm deshalb zuwider war. Jeder Teilnehmer musste erraten, welches Tier die übrigen auf einem zusammengefalteten Zettel für ihn namhaft gemacht hatten, und daraus ergab sich dann ein lehrreicher Vergleich zwischen der Selbsteinschätzung des Betreffenden und seiner Einschätzung durch die anderen. Die Reihe kam an Perutz, und Perutz besann sich keine Sekunde lang. »Mein Tier ist der Seuker«, sagte er. Die Gegner schieden nach kurzem Ohrfeigenwechsel unversöhnt und blieben es bis an ihr Lebensende. Noch gröblicher betrug sich Perutz zu Frau Professor Eugenie Schwarzwald, der verdienstvollen Pädagogin und Leiterin einer von ihr gegründeten Schule, in der sie Wiens höhere Töchter nach den modernsten Methoden in Halbbildung unterwies. Sie war allenthalben für ihre aufdringliche Betriebsamkeit gefürchtet, lud ein und wurde eingeladen, befand sich ständig auf prominenten Fang und stieß damit bei Leo Perutz auf so heftiges Missbehagen, dass er sich immer wieder den Anschein gab, sie nicht zu kennen und ihr immer aufs Neue vorgestellt werden musste. Bei irgendeinem offiziellen Empfang stand Perutz kauend am Buffet, als die Frau Professor zielstrebig auf ihn zugewatschelt kam und ihn gekränkt zur Rede stellte. »Sie haben mich ja schon wieder nicht gegrüßt, Herr Dr. Perutz.« »Entschuldigen Sie«, erwiderte Perutz mit vollem Mund, »ich habe geglaubt, Sie sind die Schwarzwald.« Den Dolch der mörderischen Ablehnung verstand auch Alfred Polgar zu handhaben, dem es die klebrigen Anbiederungsversuche des Stammgastes Weiß angetan hatten. Als er eines Nachmittags das Kaffeehaus verließ, folgte ihm Weiß auf die Straße, gesellte sich devot an seine Seite und stellte ihm die scheinbar ausweglose Frage, »In welche Richtung gehen Sie, Herr Polgar?« Er erhielt den prompten Bescheid in die entgegengesetzte. Auf einer Silvestergesellschaft machte sich Weiß mit anreißerischem Lächeln an Polga heran. »Das wird Sie amüsieren, Herr Polga. Ich habe auf dem Weg hierher einen Bekannten getroffen, übrigens ein glühender Verehrer von Ihnen, und der hat sich von mir mit den Worten verabschiedet, also Sie sehe ich erst nächstes Jahr wieder. Witzig, nicht?« »Das können Sie von mir schon Anfang Februar hören«, brummte Polga. Ein von Alfred Polga erfundenes Spiel, das sich eine Zeit lang im Herrenhof großer Beliebtheit erfreute, hieß »Der Erzherzog wird geprüft« und wurde von zwei Partnern gespielt. Der eine übernahm die Rolle eines prüfenden Geschichtsprofessors und musste sich für den hochgeborenen Prüfling eine so leichte Frage ausdenken, dass sie selbst von einem geistig zurückgebliebenen Kleinkind unmöglich falsch beantwortet werden konnte. Der Prüfling stand sodann vor der schwierigen Aufgabe, dennoch eine falsche Antwort zu geben, und der Professor vor der noch schwierigeren, diese Antwort nicht nur als richtig anzuerkennen, sondern auch zu begründen, warum sie es war. Gelang ihm das nicht, hatte er verloren. Musterbeispiel einer vom prüfenden Professor gewonnenen Runde: Kaiserliche Hoheit, wie lange dauerte der Dreißigjährige Krieg? 7 Jahre. Richtig. Damals wurde ja bei Nacht nicht gekämpft, womit bereits mehr als die Hälfte der Kriegszeit wegfällt. Auch an Sonn- und Feiertagen herrschte bekanntlich Waffenruhe, was abermals eine ansehnliche Summe ergibt. Und wenn wir jetzt noch die historisch belegten Unterbrechungen und Verhandlungspausen einrechnen, gelangen wir zu einer faktischen Kriegsdauer von genau 7 Jahren. Ich gratuliere. Eine vom prüfenden Professor verlorene Runde begann mit der Frage, wie heißt unser Kaiser Franz Josef? Die ebenso prompte wie rätselhafte Antwort Quarz begrüßte der Professor noch mit dem vorgeschriebenen richtig, konnte aber ihre Richtigkeit nicht mehr beweisen. Der Erzherzog hatte gewonnen.